Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Thema diesmal Steuern. Mit der Referentin für Steuerrecht beim Netzwerk Steuergerechtigkeit. Guten Tag, Julia Jirmann.
Hallo.
Was ist das Netzwerk Steuergerechtigkeit?
Das Netzwerk Steuergerechtigkeit ist ein kleiner Verein, der für seine Mitglieder und Einzelpersonen und vor allem die breite Masse der Gesellschaft das Steuersystem überwacht. Und zwar im Interesse aller, nach Gerechtigkeitslücken, nach politischer Entwicklung. Also wir vertreten nicht nur eine ganz kleine Gruppe oder eine bestimmte Gruppe von Unternehmen oder Einzelpersonen, sondern wir versuchen sozusagen die 100% im Auge zu haben.
Das sagt der Bund der Steuerzahler von sich selbst aber auch.
Genau, aber der Bund der Steuerzahler beispielsweise würde jetzt ja eher nach den Steuerzahlern nur gucken. Also nur nach Menschen, die sich als Steuerzahler identifizieren wahrscheinlich. Und es gibt ja auch Menschen, die noch nicht geboren sind sozusagen. Aber also ein nachhaltiges Steuersystem, auch ein ökologisches. Oder Menschen, die noch keine Steuern zahlen oder vielleicht ja aktuell eben keine Steuern zahlen. Ich würde sagen, die haben wir auch alle mit im Auge.
Was genau wollen Sie?
Ein ganz, ganz konkretes Ziel. Wenn ich jetzt sagen muss, der Steuersatz soll so sein, die Steuereinnahmen so hoch, dann würde ich sagen, das haben wir nicht, sondern die Steuerlast, die wir eigentlich im besten Fall gar nicht Steuerlast nennen, sondern die Gemeinschaftskasse sozusagen, soll möglichst fair finanziert werden. Also wo kommen die Steuerbeiträge her? Entwickelt sich das eher zu Lasten der arbeitenden Mitte? Entwickelt sich das zugunsten von Vermögenden? Da könnte man jetzt sagen, da kann man einhaken und sagen, dass die Steuern da so ein bisschen gerechter aufgeteilt werden sollen.
Ich hatte noch nie das Gefühl, zu viele Steuern zu bezahlen. Ich habe schon sehr, sehr fette Jahre gehabt, in denen ich absurd viel Geld abgegeben habe ans Finanzamt. Ich hatte auch schon sehr dünne Jahre, wo ich kaum was abgegeben habe. Werde ich trotzdem ungerecht besteuert, obwohl ich mich nicht ungerecht besteuert fühle?
Naja, ich würde mal sagen, am Ende ist ja für uns als Gesellschaft auch ein Stück weit entscheidend, wie sich jemand fühlt. Also es geht ja nicht nur darum, wenn ich jemandem die Fakten verlese und er trotzdem unzufrieden ist, dann haben wir natürlich trotzdem als Gesellschaft ein Problem. Und ich glaube, da sind die Gefühle auch ganz, ganz unterschiedlich, obwohl die gleichen Fakten und die gleichen Regeln für die meisten sozusagen gelten. Und ich glaube, ganz oft hat das auch gar nichts mit Steuern zu tun, ob ich unzufrieden bin, sondern bin ich jetzt irgendwie gerade bin ich zufrieden mit dem, was die Politik gerade leistet, dann bezahle ich gerade heute gern meine Steuern, bin ich gerade unzufrieden, dann zahle ich sie nicht. Vielleicht geht es mir aber heute allgemein schlecht und dann bin ich unzufrieden, dass ich Steuern zahle oder allgemein gut. Also ich glaube, ganz oft hat das ja gar nichts mit der Steuerhöhe zu tun, weil sonst wären ja alle Menschen, die gleich viel Steuern zahlen, ungefähr gleich zufrieden damit. Ich glaube, jeder erwartet sich auch was anderes davon und auch zu unterschiedlichen Zeiten erwarten wir was anderes davon, sozusagen von dem, was uns die Politik leistet. Vielleicht sind da heute ganz andere Ansprüche.
Aber es läuft trotzdem was schief, sonst hätten Sie auch nicht Ihr Buch geschrieben, Blackbox Steuerpolitik, wie unser Steuersystem Ungleichheit fördert. Ein Reformvorschlag. Darin finde ich sehr schön eine Liste von Steuermythen. Was ist Ihr Lieblingsmythos?
Ich glaube, ich habe gar nicht so einen richtigen Lieblingsmythos. Nee, so einen richtigen, also ich beschäftige mich
ganz
viel.
Jeder hat seine Lieblingsverschwörungstheorie.
Naja, dann würde ich vielleicht sagen, was so immer als Einstieg ja auch, weil wir gerade darüber geredet haben, ich habe das Gefühl, ich zahle zu viel Steuern, dass wir immer das Gefühl haben, vielleicht die Steuern steigen oder alles wird teurer im Bezug auf Steuern. Und da würde ich immer dann sagen, da haben wir eine Steuerquote, die seit den 60er Jahren ziemlich gleich ist, bei ungefähr 22-23%. Da ändert sich also nichts. Es gibt keine Rekordsteuereinnahmen. Und das ist aber, glaube ich, was total verfängt, total verbreitet ist und immer so ein bisschen mit dem Unmut gegenüber Steuern, Staat und Politik so ein bisschen.
Wie kommt das, dass wir trotz gleichbleibender Steuerquote das Gefühl haben, zu viel zu zahlen? Also der Staat würde mit Geld nicht umgehen können. Man kennt das ja.
Also ich will überhaupt nicht bestreiten, dass es überhaupt keine irgendwie auch Steuerverschwendung nicht gibt oder nicht alles irgendwie besonders effizient ist. Aber ich glaube natürlich, die Hauptursache ist, dass es dafür Interessen gibt von Lobbyverbänden, von Organisationen, die uns erzählen, dass Rekordsteuereinnahmen dieses Jahr erzielt wurden, was ja in absoluten Zahlen natürlich stimmt, aber halt total logisch ist, dass die Steuereinnahmen in der absoluten Höhe steigen und uns dann auch sagen, dass wir sozusagen ein Ausgabenproblem haben, kein Einnahmenproblem. Also da gibt's ja vielseitige Interessen von Personen und Organisationen, die sie vertreten, die gar nicht so viel Steuern zahlen wollen und dann eben sagen, der Staat kann eh nicht damit umgehen. Es ist besser in der Privatwirtschaft aufgehoben, also die Steuern sind zu hoch und jetzt fällt die Brücke zusammen und die Steuereinnahmen steigen, wo man sozusagen einfach das sehr, sehr oft gesagt kriegt und sehr oft liest irgendwo.
Ist die Steuerquote zu niedrig?
Da würde ich jetzt sagen, da haben wir beim Netzwerk und sowohl auch ich persönlich gar nicht, das ist gar nicht der Fokus. Also ich würde sagen, ist die Steuerquote zu hoch und zu niedrig? Ich konzentriere mich eher darauf, ich würde eher sagen, wir können die Steuern an anderen Stellen einnehmen. Also wir haben Umsteuerungspotenzial. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, wir stehen vor enormen Herausforderungen. Also ich glaube, die Transformation, Klimaanpassung, Investitionen in die Infrastruktur, in die Bildung. Also ich glaube, die Aufgaben waren selten größer als jetzt. Und deshalb würde ich auch sagen, und vor dem Hintergrund, dass wir auch noch diese Schuldenbremse haben, dass man durchaus an der einen oder anderen Stelle auch, es logisch für mich klingt, dass wir jetzt mehr Steuern einnehmen müssten und mehr anpacken müssten.
An welchen Stellen würden Sie mehr Steuern einnehmen wollen?
Ich würde mir einfach erstmal anschauen, man kann es natürlich immer so ein bisschen auf internationale Vergleiche machen. Und da sehen wir dann, dass Arbeitseinkommen, durchschnittlichen mittleren Arbeitseinkommen in Deutschland im internationalen Vergleich sehr hoch mit Steuern und Abgaben belastet werden und dass wir für Vermögen eher Niedrigsteuerland sind oder tatsächlich Niedrigsteuerland sind und dass man da Umsteuerungspotenziale hat und dass wir gerade einen Arbeitskräftemangel haben und die aber hoch mit Steuern und Abgaben belasten und einen Mangel an Milliardären haben wir jetzt beispielsweise tatsächlich jetzt gerade nicht. Da haben wir die viertmeisten. Das wäre jetzt ganz einfach runtergebrochen. Aber dass es so in diesem System doch Umsteuerungspotenziale gibt und dass man da die Steuerlast ein bisschen verschieben kann, dass wir in den letzten 30 Jahren vor allem die Steuern für Menschen ganz an der Spitze mit den größten Vermögen, höchsten Einkommen entlastet haben und das Gleiche in der Mitte nicht gemacht haben, beziehungsweise da sogar beispielsweise, wir hatten schon über die Mehrwertsteuer gesprochen, die Mehrwertsteuer angehoben haben und die Mehrwertsteuer ist eine Steuer, die vor allem am stärksten die Mitte und die Menschen ohne Einkommen belastet, weil die ja alles von dem, was sie verdienen, ausgeben müssen und die Steuersätze ja für alle gleich sind sozusagen und einkommensunabhängig erhoben werden.
Ja, da hatte ich mir eben auch eine Notiz gemacht, als Sie sagten, Sie kümmern sich auch um die Leute, die noch keine Steuern zahlen. Das ist ja eigentlich niemand.
Naja, doch. Also ein Stück weit natürlich, genau schon. Also Menschen, die jetzt
Also selbst das Kind, das sich eine gemischte Tüte im Bütchen kaufen geht,
genau,
zahlt ja Steuern.
Zahlt ein Stück weit Steuerzahler. Aber verstehen es die meisten nicht. Ohne den Jugendlichen ist es nicht der Steuerzahler sozusagen, die Steuerzahlerin. Sondern, aber ja, Menschen auch, die nur Transferleistungen bekommen, geben die ja vollständig wieder aus und zahlen an der Kasse dann Steuern.
Sie sagen, es gibt erhebliches Umsteuerungspotenzial. Also die höheren Vermögen stärker zu belasten und die niedrigeren oder wo gar kein Vermögen ist, zu entlasten, wäre so eins dieser Potenziale. Mhm. Wo sehen Sie noch Möglichkeiten, umzusteuern? Oder ist es das schon? Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer ordentlich hoch und die Probleme sind gelöst?
Also ich würde sagen, wir haben bei der Erbschaftssteuer haben wir massive Ausnahmen für die allergrößten Vermögen. Also gerade die Unternehmensvermögen, Milliardenbeteiligungen, Millionenanteile an Unternehmen sind von der Steuer ausgenommen. Und dafür gibt es keine wirklich sinnvolle wirtschaftliche Begründung, ganz im Gegenteil. Und diese Ausnahmen kosten uns jedes Jahr oder aktuell gerade so 8 Milliarden Euro und führen dazu, dass wer besonders viel erbt, die niedrigsten Steuersätze hat. Und wer unterhalb der Freibeträge erbt, der zahlt auch keine Steuer, aber so die Armreichen zahlen die Erbschaftssteuer. Und da gibt es also enorme Gerechtigkeitslücken im Steuersystem. Die Vermögenssteuer haben wir 1997 ausgesetzt und die könnte man wieder einsetzen, könnte man aber meiner Meinung nach bei deutlich größeren Freibeträgen einsetzen. Also 20, 50, 100 Millionen Freibeträge schaffen für die Vermögenssteuer und dann die niedrigen Steuersätze damit, die Milliardäre in Deutschland zahlen, wieder auszugleichen. Wir haben bei der Immobilienbesteuerung große Lücken. Also Immobilien, also sozusagen haben wir verschiedenste Steuerlücken für Immobilien, die aber nicht dazu führen, dass am Immobilienmarkt mehr gebaut wird oder Entlastung passiert, sondern eher noch investiert wird in Bestandsimmobilien, weil es sich einfach lohnt, in eine Bestandsimmobilie zu investieren und zwar mehr als in den ETF vielleicht. Also wir locken sozusagen noch mehr Kapital in den Immobilienmarkt. Wir haben eine Ehegattenbesteuerung, die relativ teuer ist, sozusagen
gesamt. Was kostet das? Haben Sie das parat? Sie meinen das Ehegattensplitting?
Ehegattensplitting. Naja, ungefähr sind wir so bei 25 Milliarden Euro mehr, sogar mehr als 25 Milliarden Euro. Aber ganz abschaffen das Ehegattensplitting und zu einer Individualbesteuerung, also dass jeder komplett für sich besteuert wird in einer Ehe, das wäre auch verfassungsrechtlich nicht möglich. Aber Das könnte man machen, indem man ein bisschen anpasst. Und zwar, dass jeder den Grundfreibetrag des anderen, wenn er nicht arbeitet, bei sich ansetzen darf. Und dann kostet das ungefähr so 12 Milliarden Euro. Also soweit, so viel könnten wir einsparen, wenn wir das ein Stück weit zurückführen, die Ehegattenbesteuerung. Und müssen wir auch nicht mit einer Hauruck-Aktion machen, weil da gibt es immer Widerstände, weil ja einige Ehepaare sich daran gewöhnt haben, sich so zu besteuern. Und dann wird es plötzlich teurer werden. Und das könnte man aber vielleicht langsam ausschleichen. Und eben zu einem modernen Steuersystem, glaube ich, gehört das dazu, dass der Staat bei der Ehe neutral ist und nicht irgendwie steuerlich subventioniert, wenn es große Gehaltsunterschiede gibt, ganz egal, ob dein Kind in der Ehe ist, weil die Kinder sind ja tatsächlich ein Kostenfaktor. Die Ehe an sich ist ja eher ein Sparmodell. Man wohnt zusammen, man kauft zusammen ein. Und das steuerlich zu subventionieren, ist außer Zeit gefallen. Und das könnte man langsam zurückführen.
Warum ist das verfassungsrechtlich unmöglich, das Ehegattensplitting abzuschaffen? Was steht denn im Grundgesetz übers Ehegattensplitting?
Also es ist quasi verpflichtend, dass wir, wenn wir es jetzt ganz einfach machen, wir können es nicht komplett zu einer Individualbesteuerung machen, weil wir immer, der eine Ehepartner muss immer die Existenz, das Existenzminimum des anderen mit freigestellt werden. Also wir haben ja jeder einen Grundfreibetrag bei den Steuern und den muss ich auch, wenn mein Partner nicht arbeitet, von ihm dann mit bei mir anrechnen können. Also auch der Freibetrag von meinem Partner muss bei mir mit freigestellt sein und das ist sozusagen eine Voraussetzung bei uns, die nicht in allen Ländern, also verfassungsrechtlich so verankert ist. Also es gibt Länder, die so eine Individualbesteuerung haben, wo es das nicht gibt. Aber in Deutschland wäre das eine Bedingung.
Sie sagten vorhin Vermögenssteuer. Die Probleme mit der Vermögenssteuer, also es gibt so ein Problem, das immer wieder genannt wird, der Verwaltungsaufwand sei zu hoch. Mhm. Also es wäre zu teuer, überhaupt eine Vermögenssteuer zu erheben, sodass es sich nicht lohnt, es überhaupt zu tun.
Ja, ich überlege gerade, ob das mein Lieblingsmythos ist.
Ich wollte jetzt auch sagen, ehrlich gesagt verstehe ich das nicht. Man muss die Vermögenssteuer doch einfach nur so hoch machen, dass die Verwaltungskosten sowieso schon bezahlt sind.
Okay, das wäre noch ein anderer Ansatz. Ich glaube, so weit müssten wir gar nicht gehen, dass bei allen diskutierten Sätzen, die wir überhaupt im Raum stehen, es auch schon nicht stimmt. Also auch dann würde schon der Erhebungsaufwand nicht die Einnahmen auffressen. Also wir hatten ja bis 1997 oder bis 96 eine Vermögenssteuer und da sagen so die Daten aus der Steuerverwaltung, dass man da so bei 5-6% Verwaltungsaufwand war. Und es gibt auch Berechnungen, wie teuer wäre das jetzt heute, eine Vermögenssteuer einzuführen. Und wenn wir da so Freibeträge von 1-2 Millionen Euro haben, dann kommt da das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, schätzt da einen Aufwand von 4-8% gemessen an den Steuereinnahmen. Also nicht viel mehr, als wir bei der Einkommenssteuer haben, bei der Unternehmenssteuer. Und ich würde aber sagen, wir brauchen auch nicht unbedingt die Vermögenssteuer jetzt dringend, die den Arzt besteuert und den Einfamilien, die Person, die ein teures Einfamilienhaus besitzt. Also wir können die Freibeträge deutlich oberhalb von 1 Million ansetzen und dann sind schon viel, viel weniger Betroffenen und der Verwaltungsaufwand ist noch mal viel geringer. Und ich würde sagen, dass wir in Deutschland ja auch mit Steuern steuern wollen, sinnvoll. Und dass wir sagen, starke Schultern sollten mehr Lasten tragen. Und aber dafür müssten wir erstmal die Schultern vermessen. Und da wir in Deutschland keine Daten haben, was die Vermögensverteilung angeht, wäre selbst eine Vermögenssteuer von 0% schon sinnvoll, damit wir erstmal die Daten haben und gucken, wie ist denn dies und jenes verteilt und was ist denn ja sinnvoll und müssen nicht irgendwie uns auf Listen von Manager-Magazin und Forbes-Magazin in der Ungleichheitsforschung stützen. Deshalb wäre eine Vermögenssteuer schon wertvoll. Und genau, und was wir auch immer vergessen, ist, dass alles, was in Deutschland Wert hat, also alles, was wirklich Wert hat, das ist ja auch schon bewertet. Also jedes Haus ist bei einer Versicherung, jeder Van Gogh ist versichert, also alles ist auch schon bewertet. Und man stellt sich dann immer, dass dann das Chaos ausbricht, wenn alles bewertet werden müsste. Aber Versicherungen kennen auch jetzt schon alle Werte. Und deshalb, trotzdem sehen wir nicht den ganzen Tag draußen Versicherungs- oder Gutachter draußen rumlaufen, die den ganzen Tag Werte erfassen.
Wie würde so eine Vermögenssteuer eigentlich funktionieren? Also ich habe jetzt, ich weiß, meine Zwei-Zimmer-Wohnung ist 2 Millionen Euro wert. Aber da habe ich ja erstmal nichts von, weil ich wohne ja drin.
Genau.
Wie würde ich da überhaupt Steuern zahlen müssen? Weil
in der Schweiz wäre das jetzt zum Beispiel so, da wäre Ihre Wohnung, also das ist ja auch so, die Wohnung ist zwar da und macht keine Erträge, aber die macht ja eine große Mietersparnis sozusagen. Also der Zufluss ist ja quasi, dass sie keine Miete zahlen müssen und deshalb zahlt man dann in der Schweiz dafür eine Steuer, dass man in seinem Eigentum wohnt, aber keine Mietkosten hat. Also da ist auch der Wert der Immobilie sozusagen Grundlage. Und bei der Grundsteuer ist das ja auch ein Stück weit ähnlich. Also Immobilien, in denen man wohnt, die haben ja auch schon, auch wenn es eine sehr, sehr, sehr geringe Steuer ist, aber ein Stück weit haben wir eine Vermögenssteuer schon, nämlich gerade die Immobilien, die sind ja quasi über die Grundsteuer als Vermögenssteuer schon besteuert, aber halt sehr, sehr gering und vor allem zahlt diese Art der Vermögenssteuer, zahlen vor allem Mieter, weil die ist ja umlegbar, die Grundsteuer, und die Mitte, die in ihren selbst genutzten Immobilien wohnt und wer wiederum sehr, sehr vermögend ist und Mietimmobilien hat, zahlt die wiederum nicht. Genau, also, aber grundsätzlich, wenn Sie jetzt fragen, wie eine Vermögenssteuer funktioniert, naja, man misst den Vermögenswert, bewertet den. 1996 ist das alle 3 Jahre passiert, da hat man also alle 3 Jahre nachbewertet und dann daraufhin eben einen gewissen Prozentsatz Steuern erhoben. Und der wird dann in den nächsten 3 Jahren sozusagen gezahlt. Und in der Regel ergibt sich ja auch ein Wert eines Wirtschaftsgutes oder eines Unternehmens, ergibt sich ja nicht im luftleeren Raum oder jetzt anhand der nur Maschinen, die dastehen, sondern der eigentliche Unternehmenswert ist ja das, was ich in den nächsten Jahren mit dem Unternehmen an Erträgen erzielen kann. Und deshalb würde die Steuer dann auch aus den Rückflüssen, aus den Erträgen bezahlt werden können.
Aber wenn wir es einführen, dann hauen die Reichen alle ab, dann gehen die alle in die Schweiz.
Ja, da gibt es ja eine Vermögenssteuer. Man muss ja sagen, dass die Schweiz da nicht so solidarisch ist. Die knöpft ihren eigenen Milliardären und Multimillionären die Vermögenssteuer ab, aber hat dann Deals für zugezogene Millionäre und Milliardäre. Also das ist natürlich nicht besonders fair. Aber in Deutschland, wir sind nicht erpressbar und müssen jetzt nicht nur noch die Arbeitnehmer besteuern, weil die nicht weg können, sondern auch Vermögende können nicht einfach das in Deutschland geschaffene Vermögen mitnehmen, sondern dann müssen sie an der Grenze eine Wegzugssteuer zahlen. Also wir haben eine Exit-Tax und die schützt uns relativ gut vor Steuerflucht. Und da geht es eben darum, dass jemand, der in Deutschland ein Unternehmen hat oder Werte schafft von der Infrastruktur, von den Arbeitnehmern, vom Bildungssystem profitiert, eben das in Deutschland Geschaffene, den Wert nicht einfach außer Landes schaffen kann, steuerfrei. Und dann muss an der Grenze sozusagen, bildlichen Sinne, wird dann Exit-Tax fällig.
Wie würde man denn überhaupt den Wert außer Landes schaffen? Also ich kann ja jetzt nicht meine Wohnung abbauen und darüber
tragen.
Ganz
genau, das sowieso nicht. Also auch ein Unternehmen kann man ja nicht einfach abbauen und mitnehmen. Deswegen ist diese Steuerfluchtdiskussion auch schon aus vielen anderen Gründen eben irreführend sozusagen. Also natürlich kann ich jetzt das Unternehmen nicht einfach mitnehmen. Ich kann Anteile verkaufen am Unternehmen, aber ich kann jetzt das Unternehmen nicht einfach. Das spielt für sehr viele großen Vermögen auch überhaupt keine Rolle, die Steuerflucht in dem Sinn. Also das sozusagen ist jetzt auch, das überlagert immer die Diskussion, aber es kann nicht jeder Vermögende Steuerflucht begehen sozusagen.
Ja, aber es heißt auch immer, das Geld oder das Kapital sei ein scheues Reh oder so ähnlich und, genau. Und würde sich dann grundsätzlich dort ansiedeln, wo es die niedrigsten Steuern zu erwarten hat.
Genau,
ist das gar nicht so?
Naja, also da muss man sagen, angenommen bei einer Investitionsentscheidung, also jetzt ein deutscher Unternehmer entscheidet jetzt, wo er investiert, dann kann er sich natürlich schon sein Geld im Ausland investieren. Also das kann er natürlich schon. Und dann ist aber ganz klar zu sagen, da sind Steuern ein wirklich nachrangiger Faktor. Also Steuern haben überhaupt nicht, also wenn ich hier 100 Millionen Euro in Deutschland Gewinn erwirtschaften kann und 30% Steuern zahle, dann mache ich das, wenn ich im Ausland vielleicht gar nicht so viel Gewinne erwirtschaften kann. Also Steuern sind sozusagen bei Investitionsentscheidungen auch von Unternehmen überhaupt nicht entscheidend. Also viel wichtiger sind alles, was mit Arbeitskräften zu tun hat, die Kosten für Arbeitskräfte. Also das ist viel, viel entscheidender, Infrastruktur. Aber die Steuersätze am Ende sind nicht so wichtig.
Über wen redet die Politik denn dann überhaupt, wenn die in einer solchen Weise redet? Wenn sie sagt, ja, wenn wir jetzt hier Vermögenssteuer machen, dann hauen die ganzen Vermögenden ab. Und wir brauchen die ja dringend.
Ich glaube,
Bonusfrage, wofür brauchen wir die dringend?
Na, ich so nach all meiner Erfahrung ist das überhaupt kein Argument in der Politik. Also die Politiker wissen das schon, dass es Steuerflucht gibt. Das ist tatsächlich auf der Straße. Also wenn man mit Menschen redet und damit arbeiten auch die Lobbyorganisationen mit dem Bild. Habe ich gerade wieder eins auf Instagram gesehen von den Reichen, die dann mit ihrem Remover-Koffer schnell ins Flugzeug und wegfliegen. Also das ist eher, damit macht man, glaube ich, eher bei der breiten Bevölkerung, die jetzt nicht so tief im Steuerrecht und der Steuerpolitik drinstehen, Stimmung. Aber bei der Politik ist das durchaus angekommen oder die wissen, dass wir diese Wegzugssteuer haben und dass das nicht das Entscheidende ist.
Und trotzdem bekommen wir keine Vermögenssteuer.
Durchaus, ja. Also im Wahlkampf wird immer viel davon gesprochen, wenn dann aber Regierungsverantwortung gefragt ist, dann ja, fallen die Steuerziele immer dem Koalitionsvertrag als erstes, werden die geopfert sozusagen, tatsächlich, ja.
Was ich an ihren Steuermythen, mein Lieblingsmythos beziehungsweise meine beiden Lieblingsmythen, weil die irgendwie miteinander zusammenhängen, sind: Vermögen und Erbschaftssteuern gefährden Arbeitsplätze und hohe Steuern bremsen die Wirtschaft. Wenn Sie das unter Mythen rubrizieren, stimmt das beides nicht?
Genau, die Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, das wird ja immer sozusagen also damit macht man quasi der breiten Masse Angst, wenn man jetzt vermögend ist oder die Interessenverbände von Vermögenden sagen, wenn wir Steuern zahlen müssen, bist du deinen Arbeitsplatz los. Und genau, dafür bei der Erbschaftssteuer ist das besonders gut untersucht und war das bei der letzten Reform eine große Diskussion, weil natürlich die Unternehmer Vererbenden das behaupten und aber beispielsweise der wissenschaftliche Dienst vom Bundesrat, also 50 Professoren, haben das dann auch nochmal wissenschaftlich sich angeguckt. Die OECD, also eine Organisation, die jetzt auch nicht im Sozialismusverdacht steht, guckt sich das an. Und eine Erbschaftssteuer gefährdet keine Arbeitsplätze, weil natürlich die Steuer auch nicht, und das Bild wird ja gern gezeichnet, nicht am Tag der Erbschaft gezahlt werden muss, sondern über viele Jahre aus den Gewinnen zurückgezahlt werden kann und dem erbenden Unternehmer oder dem Erben, sagen wir mal vor allem, das durchaus auch zuzutrauen ist, was dem Unternehmer zuzutrauen ist, der das Unternehmen aufgebaut hat, vielleicht aus Krediten, seinem versteuerten Arbeitseinkommen, nämlich Steuern zahlen. Und dass wir eher mit der Erbschaftssteuer, so wie wir sie haben, also dass wir jetzt sagen, wer ein Unternehmen erbt, der zahlt überhaupt keine Steuern, wer aber ein innovativer Nichterbe ist, der muss den Kredit aufnehmen, dass wir da eher so Verzerrungseffekte haben, also dass wir da nicht besonders innovativ, sondern eher so die Besitzstand waren. Und da haben wir auch in Deutschland ein großes Problem mit den Innovationen. Und ja, das, wenn wir natürlich Anreize setzen, dass wir eher Erbengesellschaft sein wollen und nicht Leistungsgesellschaft, dann haben wir ein Erbschaftssteuersystem, was das noch fördert, sozusagen.
Hohe Steuern bremsen die Wirtschaft, war der zweite Teil meines Lieblingsmythos. Tun die das nicht? Also wenn ich wenig Steuern, also wir haben ja diese Diskussion jetzt gerade in der Bundesregierung, also Bundeswirtschaftsminister hat ein Papier vorgelegt, wo er sagt, wir machen Steuergutschriften und zwar in Höhe von 10% für diejenigen Unternehmen, die an der, wie hat er es genannt, also die fortschrittlich investieren wollen, also den Standortumbau hinein investieren wollen. FDP und Opposition sagen, nee, das wollen wir nicht, wir wollen 10% mit der Gießkanne oder wie viel auch immer Prozent. Also wir wollen alle Unternehmen gleichzeitig entlasten. Stimmt das nicht, dass wenn die Unternehmen weniger Steuern zahlen müssen, sie auch gleichzeitig mehr Geld zum Investieren haben und dadurch dann die Wirtschaft ankurbeln würden?
Na, dazu müsste das Unternehmen ja erstmal wissen, wohin es investiert. Und wir haben ja die Situation, dass die angesparten Gewinne in den letzten Dekaden in den Unternehmen eher gewachsen sind und das, was da ist, auch nicht so investiert wird. Und davor schützt einem jetzt auch nicht ein niedriger Steuersatz. Und was wir halt auch sehen, ist, dass breite Steuersatzsenkung mit der Gießkanne, von denen hat ja jedes Unternehmen etwas, auch wenn es nicht investiert. Und wir wollen ja aber Investitionen anreizen. Also sagen wir, das und das brauchen wir jetzt als Gesellschaft, das ist dringend notwendig. Und dann lass uns doch Sonderabschreibungen auf Investitionen machen. Also wenn ein Unternehmen investiert, kann es das günstiger tun. Wenn es aber einfach nur Gewinne einspart, die jetzt dem Wirtschaftswachstum nichts bringen, dann honorieren wir das nicht noch sozusagen. Also wenn jetzt Microsoft in Deutschland ohnehin schon kaum Steuern zahlt, die zahlen durch breite Steuersatzsenkungen, obwohl sie hier nicht investieren, noch mal weniger Steuern. Und das ist gerade nicht das, was wir uns leisten können, nicht leisten wollen, sondern wir brauchen Investitionen an allen Ecken und Enden. Also lass uns doch das steuerlich günstiger stellen. Und das zeigen auch die Studien. Also so breite Steuersatzsenkungen haben kaum Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum. Und viel sinnvoller wären eben solche Sonderabschreibungen. Das ist nur ein bisschen komplizierter sozusagen. Da muss man sich mehr überlegen, da muss man mehr ins Handeln kommen und mehr Verantwortung vielleicht dann auch übernehmen.
Der Bundesvorstand der Arbeiterwohlfahrt sagt, der aktuelle Familienlastenausgleich ist nicht nur familienpolitisch ungerecht, sondern auch verteilungspolitisch grob fahrlässig. Es braucht eine solidarische Neuausrichtung der Familienförderung, die auf Steuergeschenke für Reiche verzichtet und denjenigen hilft, die darauf angewiesen sind. Ist unser Steuersystem zu kompliziert? Ich halte mich jetzt nicht für doof, ich halte mich auch nicht für besonders schlau, sondern eher für durchschnittlich intelligent. Aber ich verstehe so vieles von all dem nicht mehr. Ist das ein Problem oder ist es eher mein Problem, das dann der Steuerberater lösen kann?
Nee, ich würde tatsächlich sagen, dass, also es gibt auf jeden Fall auch da Mythen, also es ist nicht die Hälfte der Steuerliteratur auf Deutsch, weil in Deutschland ist alles schlimm und woanders ist alles besser. Und wenn wir jetzt alles mit einer Flattex versehen, wird alles, also mit einfachen Steuersatz, einer Steuersatz auf dem Bierdeckel oder was auch immer, dann wird alles besser. So ist es nicht. Aber ich würde auch mitgehen und sagen, das Steuersystem ist kompliziert und es ist auch in den letzten Jahren nicht einfacher geworden. Und dass da auf jeden Fall allen Ecken und Enden sicherlich das ein oder andere einfacher gehen würde. Grundsätzlich ist es so, dass beim Familienlastenausgleich, also wie wir die Familien und das Vorhandensein von Kindern sozusagen entlasten, haben wir da die Situation, dass wir ein Kind, was in einer reichen Steuerfamilie sozusagen geboren ist, also wo die Eltern so viel verdienen, dass sie den reichen Steuersatz zahlen, also bei zwei Eltern sind das dann über 500.000 Euro zu versteuerndes Einkommen, dann zahlen die einen höheren Steuersatz darauf und die erhalten für ihr Kind dann eine höhere Entlastung als jetzt ein Kind aus einer ärmeren Familie, was es nur Kindergeld bekommt. Also ich bekomme für mein Kind Kindergeld, das sind in diesem Jahr 250 Euro monatlich. Und wenn ich aber eben das Kind in einer reichen Steuerfamilie bin und diesen Kinderfreibetrag anrechnen lassen kann, dann erhalte ich ungefähr aufs ganze Jahr gesehen 1.500 Euro mehr. Also das Kind der reichen Steuerfamilie ist sozusagen mehr wert, wenn man es jetzt ganz polemisch formulieren will. Und das liegt eben daran, dass wir ein progressives Steuersystem haben. Also die Steuersätze, die steigen mit der Höhe des Einkommens. Und ein Freibetrag, der wirkt sich immer für die Person stärker aus, die den höheren Steuersatz hat, also das höhere Einkommen hat. Und deshalb ist sozusagen, kommt es dann über diese Kinderfreibeträge zu ein bisschen einer unlogischen Verteilung. Also eine Familie, die schon weniger Geld hat, kriegt dann auch noch weniger für das Kind. Und da müsste man ran, indem man langfristig ist teuer, aber für alle eigentlich ein festes Kindergeld hat und nicht diese Freibeträge, die sich überall anders auswirken. Und aber auch hier gibt es so ein bisschen verfassungsrechtliche Grenzen, also sozusagen, dass auch das Existenzminimum des Kindes freigestellt sein muss. Und deshalb müsste man dann eben eine bestimmte Höhe an Kindergeld mindestens für alle Kinder in Deutschland zahlen. Und das wäre ein bisschen, also deswegen wäre das ein bisschen teurer als das, was wir jetzt haben. Aber langfristig wäre es natürlich schön, wenn das Reichensteuerkind nicht mehr wert ist als das Kind aus einer ärmeren Familie oder was heißt ärmeren Familie, aus einer Kindergeldfamilie, also ja.
Sie sagten gerade eben das Steuersystem auf dem Bierdeckel. Wie einfach könnte man ein Steuersystem überhaupt machen? Ist das schon mal versucht worden in irgendeinem Land zu sagen, so wir machen jetzt also Flat Tax zum Beispiel, also ein durchgehender Steuersatz auf alle Einkommen?
Ja, ich würde erst mal sagen, nur weil ich eine Flat Tax habe, ist das ja nicht unbedingt einfacher. Also zumindest nicht für die Steuerverwaltung, denen ist natürlich völlig egal, in welche Formel die das zu versteuernde Einkommen eingeben, also ist völlig egal. Es ist dann nur für jeden noch ein bisschen leichter verständlich und vielleicht ist das auch so, was Friedrich Merz damals meinte, dass man auf dem Bierdeckel einfach nur mein Einkommen schreiben kann und dann schreibe ich mal 15% und dann weiß ich das, was ich zahle. Ja, aber das, also eine Flattex für alle würde vor allem zulasten der Mitte und der unteren Einkommensbezieher gehen, also das ist jetzt auch nicht meine persönliche Meinung, sondern das lässt sich nachrechnen, kommt natürlich darauf an, wie hoch der Steuersatz ist, aber wenn man es aufkommt, neutral machen will. Es ist also wirklich in jeder westlichen Demokratie, mit der wir uns vergleichen wollen und würden, gibt es ein progressives Steuersystem bei der Einkommenssteuer. Also es gibt wenige Länder, ich weiß gar nicht, ob Ungarn beispielsweise noch eine Flat Tax hat, aber in der Regel haben die westlichen Länder alle progressive Steuersysteme und das ist auch insofern sinnvoll, als dass wir also sehr, sehr hohe Unterschiede bei den Einkommen haben, bei den Markteinkommen, also der Markt einfach sehr unterschiedliche Einkommen generiert und wir dann ein Stück weit umverteilen über die Einkommenssteuer. Und das funktioniert bei vielen anderen Steuern eben nicht so gut, aber so diese Einkommenssteuer, zumindest bei der arbeitenden Mitte, da funktioniert die Umverteilung ganz gut über das Einkommenssteuersystem. Also, dass wer ein höheres Arbeitseinkommen hat, auch einen größeren Teil davon abgibt. Und nicht nur einen größeren Anteil, sondern eben einen höheren Steuersatz sozusagen, also einen größeren Anteil, ja.
Was Sie auch erwähnt hatten, war eben den Immobilienmarkt. Was ist auf dem Immobilienmarkt das Problem? Außer, dass die Grunderwerbsteuer immer stärker steigen, sodass man immer mehr Eigenkapital braucht, um sich überhaupt eine Immobilie zu kaufen.
Also da muss man, glaube ich, nicht allzu viel erklären, was so in den Großstädten, dass es da Probleme gibt und dass der Immobilienmarkt sich in den letzten Jahrzehnten ganz schön aufgeheizt hat, vor allem in den Ballungsgebieten. Und da sehen wir auch ganz schön, dass niedrige Steuersätze unsere Probleme überhaupt nicht lösen. Also dass der Markt deshalb nicht das unbedingt produziert, was wir brauchen, weil wir haben effektiv niedrige Steuersätze bei Immobilienkonzernen. Die können sich beispielsweise von der Grunderwerbssteuer über Share-Deals befreien. Aber eigentlich wollte ich jetzt sagen, die können sich von der Gewerbesteuer befreien, haben also oftmals nur den halben Unternehmenssteuersatz im Vergleich zu anderen Unternehmen, zahlen also wirklich schon niedrigere Steuersätze.
Wie,
aber,
warum?
Die Gewerbesteuerkürzung für Immobilienkonzerne ist schon aus den 30er, 40er Jahren.
Und das hat niemals jemand irgendwie überprüft?
Inwiefern es da mal in den letzten Jahrzehnten ernsthafte Bemühungen gab, das abzuschaffen. Also wir würden das vorschlagen, dass wir das zurückfahren. Aber dann ist ja ganz oft die Begründung, dann steigen die Mieten, wenn die Steuersätze steigen. Also wenn es quasi teurer wird zu vermieten, dann steigen automatisch die Steuersätze, was insofern wieder Quatsch ist, weil wir ja über die Mietpreisbremse gewisse Mechanismen haben, das einzudämmen. Und die Konzerne, die auch jetzt schon niedrige Steuersätze zahlen, die sind teilweise schon oder großteils schon an den Maximummieten. Also die könnten gar nicht weiter steigen, auch wenn die Steuern steigen. Die könnten dann halt nur geringere Gewinne machen. Genau, also auf dem Immobilienmarkt gibt es so einen Trend dahin, dass man ganz große auch entlastet. Das gilt auch bei der Erbschaftssteuer. Wer 30 Immobilien erbt, der zahlt Steuern. Wer 300 erbt, kann sich über einen Steuererlass von der Steuer befreien lassen. Wenn ich also 300 Immobilien erbe, gelte ich als Wohnungsunternehmen, ob ich eins bin oder nicht. Und dann kann ich einen Steuererlass erhalten oder eine Befreiung, je nachdem. Und wir fördern damit also eher, dass immer größere Bestände in den Händen von wenigen Menschen sind. Also die Anreize nicht dazu gehen, dass wir mehr Immobilien verteilen. Weil das ist ja auch Deutschland ist ja verteilungstechnisch Spitzenreiter, negativ gesehen. Und zwar sind die Vermögen in Deutschland so ungleich verteilt wie in keinem anderen EU-Land und in kaum einem anderen Land. Also wir sind wirklich, stehen sehr schlecht da bei der Vermögensungleichheit. Und eine Ursache ist dafür führen auch, dass wir sehr wenig Menschen geschafft haben, in ihre eigenen Immobilien zu bekommen. Und das gibt natürlich auch diesen Konzern dann noch mehr Macht, wenn es noch weniger Eigentum gibt.
Jetzt sind die Vermögenden ja nicht in der Mehrheit, ganz im Gegenteil. Wie haben die es trotzdem geschafft, sich den Staat in einer solchen Weise zu gestalten, dass er sie bevorzugt und noch viel schlimmer die anderen benachteiligt?
Ich glaube, da gibt es nicht die eine große Antwort. Also man muss auch sagen, dass das, was in den letzten Jahrzehnten oder ab den 90ern passiert ist, auch in vielen anderen Ländern der Welt passiert ist. Also die Trickle-Down-Geschichte, wenn wir oben den Reichen das Geld und das Vermögen geben, dann kommt es irgendwann unten an und das im besten Sinne. Und die Geschichte wurde ja nicht nur in Deutschland erzählt, sondern Deutschland ist sogar relativ spät eingestiegen, weil wir noch die Wiedervereinigung finanzieren mussten. Deswegen also diese Geschichte, oder das ist auch so ein bisschen in den anderen Ländern passiert. Wir haben eine starke Lobby, auch in Deutschland vor allem, also die sogenannten Familienunternehmer, Stiftung Familienunternehmen. Also wir haben zahlreiche Vertretungen für Vermögende in der Politik und die schaffen das ganz gut, eben der breiten Masse zu sagen, wenn wir Steuern zahlen, verliert ihr euren Arbeitsplatz. Also das wirkt ganz gut. Wir haben natürlich auch, es sind auch Fehler in der, also würde ich auch sagen, die progressiven Politikerinnen und Politiker haben eben das Feld von Steuern und Finanzen zu stark den anderen überlassen und waren da nicht gut genug aufgestellt.
Also gut genug aufgestellt im Sinne von Fachwissen, weil
genau,
ja, mehr also für alle fordern ist ja recht leicht.
Aber genau, aber es dann eben nicht im Koalitionsvertrag in der ersten Stunde gleich zu opfern. Mhm. Und das weiß ich nicht, das Finanzministerium der FDP überlassen. Also das sind ja alles auch Entscheidungen, die irgendwann getroffen wurden, und sich stärker auf Ausgabenpolitik zu konzentrieren. Also das würde ich sagen, den Fehler haben wahrscheinlich progressive Politiker in Deutschland schon eben auch gemacht.
Über was haben wir erst geredet? Wir haben über Familien geredet, wir haben über Eheleute gesprochen, über Erben, über Vermögen, über Immobilien, über Familien. Hatte ich schon Lasten ausgerechnet? Das sind so viele Baustellen. Haben Sie irgendwie eine Liste mit Baustellen, die abzuarbeiten sind?
Haben wir. Wir haben beim Netzwerk Steuergerechtigkeit.
Tatsächlich.
Wir haben eine Liste, tatsächlich. Unser Jahrbuch Steuergerechtigkeit ist dieses Jahr zum dritten Mal erschienen. Und im Jahrbuch Steuergerechtigkeit, wo wir unser ganzes Steuersystem auch nochmal monitoren und gucken, wo sind die Baustellen, und jedes Jahr gucken, was ist passiert, was ist nicht passiert, gibt es am Ende wirklich auch eine übersichtliche Liste. Die muss man eigentlich nur abhaken. Vorletzte Seite, würde ich mal behaupten, irgendwo am Ende eine Liste nochmal mit allen Lücken, und die Liste dann so ein Umsteuerungspotenzial von 80 bis 100 Milliarden Euro auf, wo man so ein bisschen rumschieben könnte, wenn man die eine oder andere Steuer wieder erhebt, einführt, anhebt und die anderen dafür vielleicht absenkt.
Was ist da die größte Baustelle?
Naja, es gibt noch so ein,
wie man rechnet, ne?
Genau, und dann gibt es noch die eine oder andere Baustelle, wir könnten mehr gegen Steuerhinterziehung machen, aber niemand weiß natürlich, wie hoch die Steuerhinterziehung ganz genau ist, weil die gibt ja niemand an auf der Steuererklärung. Aber da sind natürlich auch große Summen, bei den Sozialversicherungen sind es große Summen, wenn wir da irgendwie rangehen würden und sagen, eine Bürgerversicherung. Aber wenn wir jetzt mal die abgesehen von diesen zwei Punkten, würde ich sagen, ist die Vermögenssteuer und die Erbschaftssteuer, die sind schon ganz vorn mit dabei, was die Einnahmepotenziale angeht und eben die Möglichkeit dann damit wiederum an anderer Stelle zu entlasten.
Sie haben eben schon mal gesagt, Vermögenssteuer, da kann man hohe Freibeträge machen, ab was weiß ich, meinetwegen auch 10 Millionen oder 100 Millionen. Mhm. Bei der Erbschaftssteuer, wo würden Sie da Freibeträge ansetzen? Weil ein beliebtes Argument der Gegner ist ja immer, ja, dann kriegt die Oma ihr Häuschen abgenommen.
Genau.
Beziehungsweise die Oma. Kriegst du das Häuschen, was die Oma dir vererbt, das geht dann nicht mehr.
Genau, die Oma und das Häuschen und die Freibeträge. Also wenn wir über die Erbschaftssteuer reden, dann reden wir jetzt vor allem ganz viel über diese großen Ausnahmen für die Millionen und Multimillionen und Milliardenübertragungen. Aber es gibt, die Angst wird dann eben geschürt mit Omas Häuschen. Und man muss sagen, wir haben in Deutschland schon diese persönlichen Freibeträge, also die jedem zustehen, der in Deutschland etwas erbt. Also ich darf von meinen Eltern jeweils 400.000 Euro bekommen, komplett steuerfrei und das auch alle 10 Jahre. Also die können mir das alle 10 Jahre in Stücken übertragen und so kann ich dann schon in 10 Jahren kann ich mir dann schon 1,6 Millionen Euro von meinen Eltern steuerfrei übertragen lassen. Und wenn sie dann noch in ihrem Elternhaus wohnen und sterben und ich das dann noch übernehme, kriege ich das auch noch on top steuerfrei. Also wir haben schon relativ hohe Freibeträge, aber die meisten Menschen in Deutschland kennen diese Freibeträge nicht. Die wissen, dass die Oma in der Regel sowieso kein Häuschen hat. Und wenn, dass man das steuerfrei oft auch schafft, mitzuübertragen. Und trotzdem landen wir ganz oft eben in dieser Diskussion. Aber ich würde vorschlagen, weil es eben genau dieses Problem gibt, dass die meisten Menschen ihren Steuersatz nicht, ihre Steuerfreibeträge und das alles nicht kennen, würde ich sagen, man kann da auch mit rangehen und macht dann einen Lebensfreibetrag für jeden, der in Deutschland wohnt. Und dann kann jeder beispielsweise 1 Million Euro steuerfrei erben, egal von wem. Oder sagen wir mal zumindest für die nahen Verwandten 1 Million und alles darüber wird besteuert. Und das hätte nämlich auch den Vorteil, dass die meisten Menschen erstmal sehen, wirklich mit einer Zahl verstehen, dass sie niemals erben werden in dem Bereich, dass sie Steuern zahlen würden. Und das ist eben ein anderer.
Ich bin viel in Bayern unterwegs, wenn ich mir da so Einfamilienhäuser angucke, die aus Höfen gewachsen sind sozusagen, das sind dann schon auch gerade mit den Grundstückspreisen da bin ich aber ganz, ganz schnell bei irgendwelchen Preisen von 1, 2, 3, 4, 5 Millionen.
Genau, deswegen ist ja auch diese Familienheimregelung. Also wenn ich dieses wirklich brauche zum Wohnen, weil ich da einziehen will, dann kriege ich das ja sowieso auch steuerfrei von den Eltern, wenn die mir das
Das ganze
erben.
Ding, die 2000 Quadrathektar.
Na, die Wohnfläche ist begrenzt für den Steuer bei 200 Quadratmeter Wohnfläche, sonst wird anteilig darüber ein Stückchen eben für das, was über der Wohnfläche von 200 Quadratmetern liegt, da müsste dann auch auf die Millionenvilla ein bisschen was gezahlt werden. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass dann eben jemand eine Millionenvilla erbt und dass es eben sehr viel Aufmerksamkeit auf diese eine Person dann auch in der Presse gelenkt wird, die eben einmal Erbschaftssteuer zahlen muss, aber es Millionen und Multimillionen von Nichterben in diesem Land gibt und die wir auch noch irgendwie mitnehmen müssen und die auch möglicherweise oder möglichst nicht den Glauben an unsere Leistungsgesellschaft verlieren sollten und an die denken wir dann eben sehr wenig, sondern wir denken an den einen Einzelfall, wo dann jemand irgendwie die Mieten anhebt, weil er Erbschaftssteuer zahlt und aber nicht an die ganzen anderen Fälle, wo es das überhaupt nicht gibt.
Von dieser Baustellenliste, die Sie da hinten haben in Ihrem Jahrbuch, haben Sie da schon was abhaken können eigentlich? Also hat die aktuelle Bundesregierung irgendwo in Ihrem Sinne einen ordentlichen Job am Steuersystem gemacht?
Na, ich würde sagen, also von dieser groben und größeren Liste ist nichts abgehakt, aber das war auch klar, weil in den letzten 4 Jahren und also der Koalitionsvertrag sozusagen, der letzte, war ja in steuerlicher Hinsicht schon so nicht Angriffspakt. Also da war von Anfang an vereinbart, es wird steuerlich nichts passieren. Und das ist auch am Ende passiert. Also deswegen war jetzt keine Überraschung. Es wurden so Kleinigkeiten gemacht. Also dass es beim Ehegattensplitting der allererste winzige Schritt gemacht wurde, dass die Lohnsteuerklassenkombination 3 und 5, also die dafür sorgt, dass dieser Vorteil aus der Ehegattenbesteuerung in der Regel bei dem Mann auf dem Konto landet, dass das abgeschafft wird. Aber das dauert wieder ein paar Jahre. Also so ganz minimale Schritte wurden gemacht. Aber im Prinzip ist von der Liste mit Ansage, weil der Koalitionsvertrag eben so aussah, wie er aussah, nichts abgehakt worden.
Jetzt ist diese Legislaturperiode quasi vorbei. Es sind zwar erst nächstes Jahr irgendwann Wahlen, aber wir sehen ja, dass die Wahlkämpfe schon anfangen. Das heißt, es wird sowieso nicht mehr viel passieren. Angenommen, die nächste Bundesregierung wird von der Union angeführt. Ist da dann steuerpolitisch irgendwas zu erwarten?
Naja, die Frage ist was. Also die CDU hat jetzt quasi schon wieder den Antrag gestellt, die Unternehmenssteuern in der Breite zu senken. Also sowas müsste man dann gucken, dass es möglichst nicht passiert. Also da habe ich ja schon jetzt gerade ein bisschen begründet, was da die Probleme sind. Und ansonsten würde ich sagen, bei der Erbschaftssteuer hat die Union auch in dem ein oder anderen Papier, was erst veröffentlicht wurde, dann wieder geändert wurde, schon erkannt, dass es da Probleme gibt bei der Erbschaftssteuer. Also das ist ein bisschen, dass die Ausnahmen für die Unternehmenserben zu weit gehen. Also da könnte außerdem, guckt sich das Bundesverfassungsgericht gerade die Ausnahmen an, da könnte also ein Auftrag kommen. Da müsste dann auch die CDU ran. Und dann gibt es auch noch das allererste Mal, seit es G20 gibt, haben die Finanzminister in diesem Jahr über eine Vermögenssteuer, Milliardärssteuer gesprochen. Und mit dem Anliegen, ob man die global koordinieren, in allen Ländern einzeln einführen. Also jedes Land führt für sich eine Vermögenssteuer für sehr, sehr, sehr große Vermögen ein. Und dies koordiniert man global. Und da wäre es natürlich spannend, wenn das dort auf der Ebene weitergeht und vielleicht sogar die OECD einen Auftrag bekommt, das auszuarbeiten, einen Vorschlag, ob sich da dann auch die CDU wirklich dagegen stellt oder ob sie dann sagen, naja, wenn es international passiert, dann gibt es ja eigentlich keinen richtigen Grund, das mitzumachen, weil auch wir als CDU sehen vielleicht, dass Milliardäre mit Blick jetzt auf die USA, was da passiert, dass das nicht unbedingt das ist, was die Demokratie fördert. Da wäre es zum Beispiel spannend. Ansonsten ist natürlich bei der CDU gerade Ehegattensplitting, Vermögenssteuer jetzt nur auf nationaler Ebene, Erbschaftssteuer. Also ist es nicht allzu viel zu erwarten, das muss man sagen.
Wäre von irgendwem anders mehr zu erwarten, eine SPD-geführte Bundesregierung, eine Grünen-geführte Bundesregierung?
Naja, da wäre zumindest die Hoffnung, dass sie es dieses Mal nicht nur im Wahlkampf machen, sondern ernst meinen. Aber man muss ja auch ehrlicherweise sagen, es ist ja auch die letzten Male dann einfach nicht passiert. Da wäre die Erwartung ein Stück weit höher, weil sie es vielleicht erst mal ankündigen. Aber so ehrlich muss man sein.
Und damit dann aber auch die Enttäuschung größer, oder?
Also das will ich auch gar nicht. Das muss man auch gar nicht schönreden. Aber ich glaube, so bei den progressiven Parteien ist es zumindest angekommen, dass bei der Erbschaftssteuer dringend was gemacht werden müsste. Da wäre es wahrscheinlich auf keinen Fall, nach dem, was wir jetzt hören, ein Veto würde da eingelegt werden bei einer Vermögensteuer, bei den Milliardenvermögen. Also ein bisschen optimistischer wäre ich da, aber da müsste man wahrscheinlich auch sehr viel, ja, einfach Druck machen, dass es nicht die gleichen Fehler passiert wie bei den letzten Koalitionsverträgen und bei den letzten Chancen, etwas zu tun, haben sie es ja eben auch nicht gemacht.
Und jetzt mal angenommen, das Netzwerk Steuergerechtigkeit würde die nächste Bundesregierung anführen und Sie sind Bundeskanzlerin und Bundespräsidentin. Wir statten Sie jetzt einfach mit absoluter Macht aus. Was machen Sie mit dem Steuersystem?
Ich würde sagen, wir drehen an vielen kleinen Schrauben und wir behalten das Steuersystem ungefähr so, wie es ist, denn das ist vom Grundsatz okay. Aber es braucht dringend ein Update und da würde ich dann an einigen Stellen, siehe Vermögenssteuer für sehr hohe, sehr große Vermögen, Ausnahmen bei der Erbschaftssteuer würde ich durch langfristige Stundungsregelungen ersetzen, bei den Privilegien im Immobilienmarkt nachbessern,
Übergewinnsteuer. Also alles, was wir besprochen haben.
Genau, Übergewinnsteuer könnte man noch sprechen.
Übergewinnsteuer, wie würden Sie die berechnen?
Ich würde da sagen, so wie es die OECD macht, also würde mich einfach an Vorschlägen, die es schon international gibt, orientieren und würde gucken, 3 Jahre in Folge hat ein Unternehmen Umsatzrenditen, die absolut marktunüblich sind, deutlich drüber liegen und ab dem dritten oder vierten Jahr machen wir einen höheren Körperschaftssteuersatz auf den Übergewinn, den wir vorher so definiert haben, weil das, sage ich mal, die Marktwirtschaft und den Wettbewerb fördert. Und es mittlerweile Unternehmen und Konzerne gibt, die nicht große Gewinne machen, weil sie besonders innovativ sind oder besonders wichtige Produkte herstellen, sondern einfach, weil sie Marktmacht haben. Und die werden wir nicht wegbekommen über das Steuersystem allein, aber wir könnten zumindest sagen, das ist das, was wir besteuern wollen und dafür vielleicht was anderes nicht so. Also das wäre mein Vorschlag.
Ein Ding zum Schluss habe ich noch in der Liste der Steuern gefunden, das mir aufgefallen ist. Mythos, das Steuersystem ist geschlechtsneutral. Inwiefern ist es das nicht?
Naja, erstmal guckt man ins Steuersystem und dann steht ja nirgendwo Mann, Frau, Mann muss das machen, Frau muss das machen. Also erstmal gilt ja für alle das Gleiche.
Ja.
Aber Männer und Frauen finden sich ja auch im Jahr 2024 noch völlig anderen Lebensrealitäten gegenüber. Also Männer haben 30% mehr Vermögen, Männer verdienen mehr, haben höhere Einkommen. Männer erben mehr, Männer erben mehr Betriebsvermögen. Und das führt dann am Ende dazu, das ist mal ganz einfach bei der Erbschaftssteuer, Frauen zwar weniger erben, aber auf das, was sie erben, höhere Steuersätze zahlen, weil sie eben gerade nicht das erben, was steuerlich begünstigt ist. Sie haben also ein Steuersystem, was so wie wir es jetzt haben, Arbeitseinkommen im Vergleich stärker belastet, vor allem mittlere Arbeitseinkommen und aber Vermögen eher wenig belastet, ist natürlich eher zugunsten von Männern ausgerichtet und wahrt eher den Status quo. Also so ganz, ganz einfach. Und da gibt es viele, viele Stellschrauben oder viele Punkte, wo man das eben sieht. Und dann kommt noch das Ehegattensplitting obendrauf sozusagen. Aber allgemein würde das Steuersystem, so wie ich es vorgeschlagen habe, also in den Stellschrauben überall zu drehen, das würde schon ein Stück weit auch zu einer geschlechtergerechten Besteuerung führen. Weil es eben mehr
feministisches Steuersystem.
Ja, so muss ich es, also ja, das wäre, ja. würde auch natürlich, das Gleiche gilt auch für Menschen in Ostdeutschland. Also die sind teilweise, also bei den Erbschaften noch viel stärker benachteiligt als die Frauen in Westdeutschland, haben niedrigere Einkommen, weniger Vermögen. Also es wäre ein feministisches ostdeutsches Steuersystem und würde, ja, vielleicht ein bisschen der letzten 30 Jahre, wo es in die andere Richtung ging, nach der Wiedervereinigung auch zufällig wieder ein bisschen auffangen können und wieder gegensteuern sozusagen.
Julia Jirmann, vielen Dank.
Gerne.